Krimi-Duett, der Podcast für Spannungsliteratur.
Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge des Krimi-Duetts. Ich bin Caroline Frey, schreibe Thriller und er verkauft sie. Christian Koch von der Krimi-Buchhandlung Hammett in Berlin. Hallo Christian.
Hallo Caroline und alle Hörenden da draußen.
In dieser Dezemberfolge blicken wir passend zum Ende des Jahres zurück. Auf Persönliches, ja, zum Beispiel 30 Jahre Hammett, aber natürlich auch auf die Bücher, die wir gelesen haben, auf die Thriller und Krimis, die ja jetzt auch noch Monate später bei uns im Kopf herumspuken, im positiven Sinne. Außerdem sprechen wir in zwei Stimmen ein Buch über Regina Nößlers Ein widerliches kleines Gefühl. Und wir haben für euch natürlich auch die Neuerscheinung im Dezember, auf die wir uns ganz besonders freuen. Christian, 2025 war für uns beide ein besonderes Jahr. Dein Highlight war doch bestimmt der Meilenstein 30 Jahre Hammett.
Ja, das war definitiv mein persönliches Highlight in diesem Jahr, mein eigenes plus das vom Laden. Ne, wir beide, das Hammett und ich, sind ja sehr eng verwoben und viele wissen das ja oder waren sogar da, wie du ja auch. Wir haben eine Woche gefeiert, nicht aus Größenwahn, sondern damit jeder, der irgendwie wollte, auch einen Tag oder ein Zeitfenster hatte, wo er vorbeischauen könnte. Und so, wenn ich jetzt, das ist ja schon ein knappes halbes Jahr her, zurückblicke, das war beeindruckend, weil es einfach schön war. Es waren wirklich tolle 6 Tage. Viele Gäste waren da, es waren Autoren da, Verlage haben nette Meldungen gegeben. Ich finde schon als Fazit, dass die Nachbarschaft und der halbe Kiez, der da war, das hat mich schon am meisten erfreut und am meisten beeindruckt. Ne, weil das ist einfach ein gutes Standing. Der Kiez mag uns und ja, das ist nicht gerade unwichtig für eine Buchhandlung.
Und berührt bestimmt auch, oder? Also sowohl die persönlichen Begegnungen als auch irgendwie die Wertschätzung, die dir und dem Hammett und der Historie ja auch irgendwie entgegengebracht worden ist. Es gab ja auch diverse Zeitungsartikel zum Beispiel, was ich auch ganz toll fand. Aber sicherlich auch, das habe ich ja auch gemerkt, als ich 2-mal im Laden war, die persönlichen Begegnungen. Da wird man bestimmt ein bisschen sentimental, oder? Auch so ein Raubein wie du, Christian.
Da muss ich munzeln, aber du hast recht, zu 100%. Ich habe das wirklich an den 6 Tagen nicht so gemerkt, weil immer Trubel war, plus Vorbereitung, plus Nachbereitung, ne, abends für den nächsten Tag schon wieder vorbereiten. Wir haben ja auch eine normale Woche gehabt zusätzlich. Ne? Also wir haben weiter Bücher bestellt, Bücher verkauft, Rechnungen geschrieben, Bücher verschickt. Das lenkt sicherlich ein bisschen von so sentimentalen Kram, sage ich mal lapidar, ab. Ich hätte gedacht, dass es dann so mit dem Sonntag, dem Ruhetag danach, ein bisschen über mich einbricht. Es war tatsächlich nochmal zeitverzögert die Woche drauf. Da habe ich wirklich so gemerkt, wer alles da war, wer sich gemeldet hat. Es waren auch überraschende Besuche, mit denen ich nie gerechnet hatte, auch sehr persönliche, also Menschen, mit denen ich mal in einer Phase meines Lebens liiert war, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Ja, da war schon auch ein bisschen was fürs Herz dabei.
Ach schön, ja, das freut mich sehr.
Ja, das war so meine Woche und die Zeit im Hammett und auch der ganze Nachklapp, der richtig schön lange gedauert hat. Bei dir tippe ich mal so von der Seite weg, dass es deine Buchverträge waren, die ein Highlight für 2025 dargestellt haben, oder?
Ja, also das muss ich sagen, es war wirklich irgendwie ein unglaubliches Jahr für mich. Also in dem Sinne, dass ich auch manchmal wirklich noch gar nicht glauben kann, wo ich jetzt stehe. Also wenn ich vor einem Jahr, wenn ich zurückreise mental zu der Caro, die ich halt vor einem Jahr war, da hätte ich niemals gedacht, dass ich heute an diesem Punkt stehen würde. Klar habe ich da jahrelang drauf hingearbeitet. Das ist auch viel harte Arbeit, aber es ist auch immer ein Quäntchen Glück dabei und trotzdem muss ich mich da manchmal noch so ein bisschen kneifen. 4 Buchverträge bei 2 großen Publikumsverlagen, also ne, vor einem Jahr hätte ich damit nie gerechnet, kann aber sagen, da könnt ihr euch wirklich auf einiges freuen ab 2026 auch nochmal. bin da wirklich immer noch ganz, ganz begeistert und freue mich vor allem auch, dass ich jetzt mal ein bisschen mehr dazu auch teilen kann dann ab Januar. Ne? Also da wird ja in unseren Podcast-Folgen peu à peu, wir gehen dann mit immer größer werdenden Schritten auch aufs Release meines Thriller-Debüts zu und da freue ich mich sehr, euch da dann eben auch wirklich ja mitnehmen zu können. Und falls euch diese beiden Themen, also 30 Jahre Hammett und auch Buchverträge, die Auktion und so weiter interessieren, dann hört doch nochmal in unsere alten Folgen rein. Gerade jetzt zwischen den Jahren, wenn ihr uns vermisst. Wir machen zwar keine Winterpause, aber wenn ihr dann nochmal reinhören wollt, Folge 3 und Folge 6 waren das. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns gern. Wir werden Anfang des Jahres definitiv noch einige beantworten. Ein Highlight für uns beide war aber auch, ich glaube, das kann ich auch so sagen und für uns beide da sprechen, Christian, dass wir diesen Podcast gestartet haben.
Definitiv. Wir hatten das ja nach unserem Kennenlernen in Berlin ja so als flapsige Idee mal in den Raum gestellt. Und dann haben wir beide ein bisschen über Mail Kontakt beibehalten, glaube ich auch zweimal telefoniert und irgendwie festgestellt, bei dir wie auch bei mir ist diese Podcast-Idee ja nicht weg. Sondern es ging ja einfach, das in Ruhe vorzubereiten, einen Start, einen Termin. Das hat dann noch ein bisschen gedauert. Das ist aber ein Vorgang, den ich von mir in vielerlei Hinsicht gut kenne. Finde ich auch überhaupt nicht schlimm, weil ich finde, gerade wie der Podcast gestartet ist, wie er weitergelaufen ist und wo wir heute stehen, ist ein Beispiel dafür. Bereite das in Ruhe vor, lass dir ein bisschen Zeit. Das muss nicht überschnell, überhastet losgehen. Und ich kann nur sagen, für mich ist das eine freudige Sache. Das ist eine Bereicherung neben meinem Tagesleben, genauso wie neben dem Hammett. Ich mag es und das merke ich eigentlich mit jeder weiteren Folge und auch mit den zurückliegenden, wie gigantisch groß die Genre ist. Und wir können ja immer nur was anreißen. Wir können auch mal eine Sonderfolge machen, aber es ist so ein großes Feld. Das ist mir nochmal ganz bewusst geworden. Aber ich finde das prima. Und Spaß macht mir eben auch, dass wir beide minimalste Unterschiede haben. Ich muss selber ein bisschen schmunzeln dabei. Ich finde das schön, ich finde das belebend und von dem, was ich so an Feedback kriege, gefällt genau das eben auch den Leuten da draußen, die uns zuhören.
Das sehe ich ganz genauso, das kann ich da schreiben und ich finde auch toll, dass wir uns auch die Zeit genommen haben, wirklich von, ich weiß gar nicht, wann wir die Idee hatten, war das Mai 2024 oder so, Christian, bis dann Ende März 25 die erste Folge wirklich erschienen ist, hat es ja gedauert. Und ich muss auch mal sagen, ich wollte das eigentlich ein bisschen später in der Folge machen, aber wir haben auch wieder wirklich tolle Zuschriften von euch bekommen. Ihr habt zum Beispiel auch sehr viel Verständnis gezeigt für unseren neuen monatlichen Turnus. Sie hat die liebe Heidi beispielsweise geschrieben, herzlichen Dank für eure Arbeit, Zeit und Mühe. Ich bin zwar wirklich sehr, sehr traurig über die Nachricht, dass ich jetzt noch länger als bisher die Tage zählen muss bis zum nächsten Podcast, aber eure Argumente für diese Entscheidung sind wirklich überzeugend. Die Hauptsache ist, dass ihr überhaupt weitermacht und auch selbst mit dem Ergebnis zufrieden sein könnt. Und ich glaube, das ist so ein ganz großer Punkt, ne, dass ihr Spaß habt, dass wir Spaß haben und einfach eine gute Zeit haben, wenn wir Krimi-Duett hören, Krimi-Duett machen, auf das es so gut 2026 weitergeht. Jetzt lass uns aber gerne mal über Bücher sprechen. In Folge 9 vom 2. Juli haben wir eine Halbzeitbilanz gezogen und ausführlich über unsere Favoriten der ersten Jahreshälfte gesprochen. Jetzt ist das Jahr fast um, es sind wieder einige Monate ins Land gegangen. Also höchste Zeit, um über unser gesamtes Lesejahr 2025 zu sprechen. Das werden wir natürlich hier nicht in Gänze unterbringen, logischerweise. Denn, Christian, wie viele Bücher hast du dieses Jahr gelesen?
Oh, ich will ja kein Tagebuch, aber ich kann dir das trotzdem ziemlich genau sagen. Bis Ende November, im Dezember wird weihnachtsgeschäftsmäßig bedingt kaum was dazukommen. Erst an den Feiertagen vielleicht. Aber von Januar bis Ende November, pick über 90 Bücher.
Ja, das ist wieder sehr viel. Bei mir sind es ein bisschen über 40. Ich habe gestern mal reingeguckt, 43 Bücher habe ich mir notiert. Auch ordentlich für meine Verhältnisse. Also ich habe mich fast verdoppelt zum letzten Jahr. Ich habe da letztes Jahr angefangen, so ein bisschen das zu tracken aus Interesse. Hatte mir für dieses Jahr dann 25 Bücher passend zu 2025 vorgenommen, was ja eigentlich auch mal ein bisschen Quatsch ist. Ne? Warum nimmt man sich sowas vor? Aber macht ja auch irgendwo Spaß. War dann tatsächlich überrascht, als ich gesehen habe, über 40 Bücher schon gelesen, was natürlich auch hier an unserem Krimi-Duett lag, weil man natürlich auch sehr, sehr viel Input bekommt, auch Lust aufs Lesen bekommt und wir auch unsere Rubrik Zwei Stimmen, ein Buch haben. Jetzt müssen wir aber mal einmal kurz und knackig schauen, ob wir euch da draußen auch noch ein wenig Last-Minute-Inspirationen geben können oder Ideen, was ihr selbst auch im Weihnachtsurlaub lesen könnt. Fangen wir doch einfach mal an, passend zum Thema, Anfang, sehr gute Überleitung. Direkt eine schwierige Frage. Was war denn für dich das stärkste Spannungsdebüt dieses Jahr?
Das finde ich wirklich eine schwierige Frage. Ich teile das minimal auf. Wenn ich zurückkicke in diesem Jahr, sind zwei Bücher jeweils unabhängig voneinander im September 25 erschienen. Beides von Autorinnen, die mich nachhaltig beeindruckt haben und deswegen für mich gleichwertig diesen Platz besetzen. Das eine französische Autorin, Lilia Assant. Der Buchtitel lautet Tödliche Transparenz. Ein Art Kriminalroman, der in der Zukunft im Jahr 2050 in Frankreich spielt und der mich beeindruckt hat, weil es darum geht, wie sich die Menschheit entwickelt in puncto Zusammenleben, in puncto Verbrechen, in puncto Transparenz. Und ein Roman, der mir wirklich auch viel zu denken gegeben hat. Das zweite Buch ist von der argentinischen Autorin Mariana Travassio, Ein Mann namens Loprete. Viele wissen das, ich bin ja Freund von schmalen Romanen. Dieser Roman hat ungefähr 120 Seiten und ist eine Geschichte, die in Argentinien spielt, die fast wie ein Western daherkommt, wo es um die Rache einer Familie an einer Dorfbewohnerschaft geht. Unglaublich stimmungsvoll. Und das sind so die beiden Debüts auch, die mich, kann ich glaube ich so sagen, für 2025 am meisten beeindruckt haben. Und ich wollte eben nicht einen hervorheben, sondern das sind die beiden. Ich vermute, du hast einen.
Ja, das stimmt. Ich finde es auch super schwierig, wie gesagt, da jetzt auch bei den nächsten Fragen immer nur ein Buch oder eine Autorin, einen Autor herauszuheben. Für mich war ein bemerkenswertes Spannungsdebüt dieses Jahr Love Mom von Iliana Sender. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich das im Sommer war, glaube ich, als einen Neuerscheinungstipp auch angegeben hatte. Und das ist ein psychologischer Thriller, da geht es um die junge Studentin Mackenzie, die auf der Trauerfeier ihrer Mutter anonyme Briefe erhält, die sich als Seiten aus dem Tagebuch ihrer Mutter entpuppen. Und es geht um Jahrzehnte alte Familiengeheimnisse, es geht um Identität, wir haben verschiedene Perspektiven und Zeitstränge, was ich immer sehr mag. Das ist kein kompliziert geschriebener, hochanspruchsvoller oder eben auch atmosphärischer Thriller, sondern einer wirklich mit einer sehr, sehr schnellen Handlung, fast-paced, ohne offenes Ende übrigens, mit einem sehr, sehr guten Plot-Twist in der Mitte und man fliegt nur so durch die Seiten. Ich habe es wieder innerhalb von 24 Stunden gelesen und man will unbedingt wissen, wie es ausgeht. Es ist so dieses Bingeable, ja, also was man auch so von den Serien kennt. Was ich auch bemerkenswert fand, wir haben da eine sehr authentisch dargestellte 21-jährige Protagonistin. Das bekommen ja auch nicht längst alle Autoren hin. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Buch von Iliana Sender. Das ist Der Boss und das erscheint tatsächlich schon im Januar. Welchen Autor bzw. welche Autorin hast du denn dieses Jahr für dich entdeckt, Christian? Aber Achtung, es gibt eine Zusatzschwierigkeit mit einem Buch, das 2025 erschienen ist. Es muss nicht das Debüt sein, haben wir eben drüber gesprochen, aber diese Person muss 2025 ein Buch rausgebracht haben.
Ja, da habe ich gar nicht so lange überlegen müssen. Eher zufällig ist es auch wieder im September 25 erschienen beim Heine Verlag, eine Autorin aus Südkorea, Min-Jung Kang. Das Buch heißt Plant Lady, also frei übersetzt Pflanzenlady. Da begleiten wir eine Frau, die ihren, ja, eher langweiligen Bürojob geplant aufgibt, noch eine Abfindung bekommt und zusammen mit ihrem Ersparten einen Laden für Blumen und Pflanzen eröffnet. Das ist ihre Leidenschaft. Das liebt sie einfach. Und im Laufe der Geschichte kann man erlesen, dass diese Frau immer mehr um Rat, um Hilfe gefragt wird von Frauen, die Probleme mit ihren Männern haben. Viel mehr will ich gar nicht verraten. Und das ist ein Roman, der mich, ja, so ruhig er auch daherkommt, wirklich begeistert hat und auch einer der Weihnachtstipps bei uns im Hemmet ist. So, dann stelle ich dir im Grunde die gleiche Frage.
Für mich war das tatsächlich Liz Nugent. Wir haben ja in zwei Stimmen ein Buch im Sommer auf der Lauer liegen von ihr gelesen und das hat, obwohl es sonst gar nicht so mein, ich sage mal, favorisierter Schreibstil ist, hat mich schon ein bisschen umgehauen. Es geht um Mord, es geht um dysfunktionale Familienstrukturen, wirklich hochgradig dysfunktional. Und sie ist definitiv eine Autorin, die auch gleichzeitig eine gute Erzählerin ist und die mit ihren Figuren auch dahin geht, wo es weh tut. Weshalb ich wohl als nächstes von ihr Seltsames Sally Diamond lesen werde. Ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, Christian, du nickst. Ja, machst Daumen hoch. Habe ich nämlich auch schon sehr viel Positives drüber gehört. Und falls ihr nur neugierig geworden seid und das noch nicht kennt, die Folge, dann hört doch mal in Folge 10 rein. Wir hatten ja, muss ich sagen, Christian, apropos zwei Stimmen, ein Buch, Krimi-Duett Buchclub, wir hatten wirklich tolle Bücher in dieser Rubrik dieses Jahr. Aber welches hat dir denn am allerbesten gefallen? Ich weiß, es ist schwer und es ist gemein, aber du musst jetzt eins nennen.
Auch wieder gar nicht so eminent schwer, deine Frage zu beantworten. Das war Alex Michaelidis mit Die stumme Patientin. Dieses Buch hat wirklich für Nachklapp bei mir und auch ein bisschen im Hemmet gesorgt, weil die Leute einfach gemerkt haben, wie fasziniert ich von diesem Roman war. Ich habe mit mehreren Menschen im Hemmet drüber gesprochen, die das Buch übrigens schon kannten. Die waren eher verwundert, dass ich das erst jetzt gelesen habe. Und fanden es super spannend, dass wir beide ja in der Folge auch über den Hype im Internet zu diesem Buch, also du kannst auf fast jeder Plattform kannst du Tausende von Rezensionen lesen. Da ticken die kleinen Zählmaschinen ja aus für die Rezensionen. Ja, dieses Buch hat mich nachhaltig wirklich geflasht, beeindruckt. Ich finde das handwerklich so, so gut. Und es beherzigt so Modernes daherkommt, ja ganz alte, traditionelle Schreiblehrsätze. Also dass zum Beispiel alles, was zum Ende führt und das Ende erklärt, muss ja vorher schon gestanden haben. Das ist ja so ein ganz alter Grundsatz. Ne, Elmore Leonard hat das mal einen der 10 goldenen Regeln genannt, dass du nicht auf der vorletzten Seite das Kaninchen aus dem Hut zauberst und das Kaninchen war da plötzlich der Täter, obwohl es vorher überhaupt kein Kaninchen gab. Und dieser Alex Michaelidis beherzigt das ja. Also wenn ich es rein auf Wertspannung zum Beispiel lese, ist es mein Buch des Jahres. Ne, es gibt andere, die mich mehr beeindruckt haben vom Inhalt, aber was er da mit dir macht als lesender Mensch ist wirklich, also so ein Buch ist einer von 10 Gründen, warum ich Kriminalromane lese. Das hat mich echt beeindruckt. Früher war das Buch mal im Regal unter M. Ab und zu wurde Staub vom Buch Rücken gewischt und jetzt haben wir es immer dreimal da, Deutsch wie Englisch. Und manche sagen auch, ist das nicht schon alt? Gab es da nicht mal viel im Internet drüber zu lesen? Ja, genau. Und umso toller, sowas entdecken zu können.
Was das Buch ja auch, du sagst es immer, im besten Sinne Mainstream-tauglich macht, zeigt ja auch, dass wir beide von dem Buch so dermaßen begeistert waren, ne? Und das ist auch ein Kompliment. Also, dass du wirklich, wir haben ja doch einen unterschiedlichen Lesegeschmack oftmals auch. Und dass es uns beide einfach so beeindruckt hat. Weil bei mir ist tatsächlich auch die stumme Patientin aus Folge 16, beziehungsweise aus dem Oktober, mein, ja, Krimi-Duett-Buchclub-Pick des Jahres. Darin geht es ja um eine Frau, die neben der Leiche ihres Mannes gefunden wird, blutüberströmt und seit 6 oder 7 Jahren nicht mehr spricht und um einen Psychiater, der ihren Fall und sie selbst entschlüsseln will. Und ich muss auch sagen, das Buch, ich fand das so gut, das wurde dem Hype auch wirklich gerecht. Das hat man ja auch nicht immer und es ist für mich der Spitzenreiter einfach in dieser Rubrik und ist auch definitiv eines der Bücher, die ich auch für mich privat irgendwie mit 5 Sternen bewertet habe und die kann ich auch an einer Hand abzählen. Also es war wirklich eines der Top-Reads 2025. Welches Buch, das du dieses Jahr gelesen hast, gehört denn zu deinen Favoriten, obwohl es nicht 2025 erschienen ist? Du hast es gerade angesprochen, die Backlist, ne, dass eben auch solche Bücher wie dieser Thriller, der ja einfach schon 3-4 Jahre auf dem Markt ist, bei uns jetzt noch so eingeschlagen hat. Gibt es denn da auch noch andere aus der Backlist, die dich beeindruckt haben oder ein anderes?
Ja, in dem Fall, um eins zu nennen, ein ganz alter Roman von Georges Simenon, Die Verlobung des Monsieur Ir. Das ist ein Non-Maigret, also ohne Kommissar Maigret. Wenn ich heute noch mal ein Simenon lese, so wie in dem Fall, dann sind es eher diese, ja, großen Romane oder jedenfalls außerhalb seiner Serie. Der hat mich beeindruckt. Ich kannte ihn vorher nicht. Kann ja auch sein, ich hätte ihn vor 20 Jahren schon mal gelesen. Aber hier war das anders. Das ist quasi wie ein Debüt für mich. Und es ist ein fast typischer Simenon, also von der Ernsthaftigkeit. Es geht um eine unerfüllte Liebe von einem ganz, ja, schon eigenartigen Menschen, dieser Monsieur Ir. Und plötzlich kommt genau diese junge Frau auf ihn zu, umgarnt ihn. Und als Lesender ahnst du ziemlich schnell, dass da irgendwas hintersteckt. Wie Simenon das dann aber ausführt mit einem für ihn vollkommen untypischen Ende, also wirklich dramatisch. Spielt über den Dächern von Paris. Ja, es ist fast actionlastig. Ich habe sowas von ihm, von Simenon, vorher noch nie gelesen und war wirklich beeindruckt. Und für mich wieder ein Beispiel, ab und zu einfach mal die Buchrücken durchzugehen, zu gucken, wollte ich immer mal reingucken, lesen. Ne? Es gibt einfach so viel. Also mich beruhigt das, dass ich eine imaginäre Bücherwand habe, die ungefähr so groß ist wie das Kulturkaufhaus Dussmann, voller unerfüllter Bücher. Und irgendwann werde ich die lesen können.
Sehr gut, eine schön optimistische Einstellung. Ist das auch so, wie steht man zum Leben eigentlich? Ist man Optimist, ist man Pessimist? Macht einem das Angst, dass man eben so einen unendlichen Stapel ungelesener Bücher hat? Oder sagt man, oh, ich freue mich drauf, das eben Stück für Stück nicht abzuarbeiten, sondern zu lesen wirklich, ja. Bei mir war es tatsächlich im Oktober, dass ich ein Buch gelesen habe, passend zu Halloween, was mich nachhaltig beeindruckt hat, was auch unter diese 5-Sterne-Kategorie unter meine persönliche fällt. Und zwar ist das Schlafenszeit auf Englisch Hidden Pictures von Jason Rekulak. Und da ist Mallory, unsere junge Protagonistin, eine ehemalige Drogensüchtige, die als Nanny des kleinen Teddy eingestellt wird. Und der kleine Teddy, der malt super gern. Zuerst sind seine Bilder harmlos, doch dann werden sie immer gruseliger. Und das Fantastische bei diesem Buch ist, dass man die Bilder wirklich im Buch sieht. Also es sind die Zeichnungen von Teddy drin, sie ergänzen die Geschichte. Man kann dadurch auch wirklich mitfühlen, wenn man mal aus Versehen weiterblättert. Ich weiß, es gibt ja viele Leute, die lesen zum Beispiel auch das Ende zuerst oder so oder blättern sich gerne mal so zur Mitte des Buches, wenn sie ein Buch beginnen. Ich gehöre nicht dazu. Ich weiß nicht, Christian, wie es bei dir ist. Machst du das auch?
Nein. Also ein Roman hat einen Anfang, eine lange Mitte und ein Ende und... Da bin ich stockkonservativ, genauso halte ich das auch ein.
Ich habe das tatsächlich gemacht, dass ich dann so geblättert habe und dann dachte ich so, oh, das ist ja gruselig. Und dann habe ich mich schon gefreut, wenn dieses Bild dann kommt. Und das finde ich natürlich toll. Ich mag das, wenn auch mal mit anderen Medienarten in Büchern eben eine Rolle spielen. Und wenn es dann auch noch so gut gemacht ist, hier wie bei diesem, es war übrigens auch ein Debüt tatsächlich damals. Es ist, glaube ich, vor 2 Jahren auf Englisch, vor einem Jahr auf Deutsch erschienen. Wer da Lust auf Übernatürliches hat oder wer auch mal so den großen Zeh ins Horrorgenre tauchen möchte, der ist mit diesem Horror-Thriller aus der Backlist gut bedient. Christian, wenn du nun nur ein einziges Buch zu Weihnachten an einen Krimi-Fan verschenken dürftest, welches wäre das und warum? Aber Achtung, es muss eine Neuerscheinung aus diesem Jahr sein, die du gelesen hast und es darf nicht das gleiche sein wie eines der bereits genannten.
Das wäre und ist bei mir die amerikanische Autorin Liz Moore, der deutsche Titel lautet Der Gott des Waldes, ist im Februar diesen Jahres erschienen und Liz Moore kenne ich, glaube 4 Jahre zurückliegend mit ihrem Roman Long White River, der hieß auch in der deutschen Übersetzung so, der hat mich damals schwerst beeindruckt und von da habe ich immer mir ihren Namen gemerkt, geguckt, gibt es was und ja, dann war es im Februar soweit, ich habe es ein bisschen liegen lassen aus Zeitgründen, habe es dann, glaube März oder April gelesen. Für meinen Lesegeschmack fast gefährlich umfangreich. Ich glaube, es hat 550 an die 600 Seiten. Ein Roman, der in Amerika 1975 beginnt, scheinbar um ein vermisstes Mädchen geht. Aber was Liz Moore dann daraus entwickelt in diesem Roman, finde ich eine so faszinierende Geschichte, die mit Familie zu tun hat, mit dem Stellenwert von Familie, mit den emotionalen Sachen von Familie, aber auch den Erwartungen innerhalb und außerhalb an um Familie. Und ich finde es auch ein tolles Dokument über Amerika in vielen Jahren und Jahrzehnten. Und das ist schon ein Favorit von mir. Und als Verschenkbuch, ich verschenke es tatsächlich 2-mal, eignet es sich auch so gut, weil es zum Beispiel im Feuilleton, ist sehr selten, dass unser Genre dort wirklich wahrgenommen wird, finde ich leider, ist dieser Roman etwas übertrieben gesagt rauf und runter besprochen worden. Und er eignet sich eben auch für Menschen, die jetzt nicht unbedingt sich einen Krimi unterm Weihnachtsbaum wünschen. Du kannst ihn auch als Roman lesen. Ich finde das bei guten Büchern sowieso relativ wumpe, wie man ihn jetzt einordnet. Aber das ist ein Highlight.
Frage dazu, Christian. Ich habe gerade vor kurzem wieder ein Video gesehen auf Social Media, wo jemand sich, ein Vielleser war das auch, beschwert hat, dass das für ihn eine absolute Enttäuschung gewesen sei, weil es eben kein Thriller ist. Was sagst du diesen Leuten? Ich finde, es ist ja eigentlich schon so gelabelt als literarischer Thriller. Ich erwarte da tatsächlich auch leise Spannung. Ich erwarte irgendwie Psychologie. Ich erwarte jetzt keinen superschnellen Thriller. Aber es steht oft im Spannungsregal. Kannst du dir das erklären oder was sagst du den Leuten, die denn da eben vielleicht enttäuscht sind?
Also wenn jemand enttäuscht ist, ist das ja erstmal sein gutes Recht, ne? Weil das hat ja Gründe. Irgendeine Leseerwartung, ein Lesewunsch, es konnte nicht erfüllt werden. So. Aber das andere ist es eben, ich bin ja nicht so ein Mega-Freund von diesen Verlagslabelungen, weil es einfach kein ganz klares Muster gibt. Was für den einen Verlag ein Thriller ist, ist für den anderen ein Kriminalroman. Was für den einen Kriminalroman ist, ist für den anderen Verlag ein gewöhnlicher Roman. Von daher wünsche ich vielen Leuten, zumindest beim Kaufen nach diesem Label, ein bisschen mehr Geduld, reingucken. Du kannst ja im Netz eigentlich immer dir eine Leseprobe holen oder geh auf die Verlagsseite. Manche machen es ja auch vor Kauf eines Buches, egal wie sie das dann kaufen, dass sie sich die Rezension angucken. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich finde es in dem Fall, finde ich es einfach schade. Ich würde den nie als Hochspannungs-Thriller bezeichnen. Und das ist dann schade, wenn jemand enttäuscht ist. Das ist für den Menschen schade und vermutlich auch, wenn sie das wüsste, für die Autorin.
Sehr interessantes Thema, haben wir auch in der letzten Folge auch nochmal ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Bei mir wäre das in der Kategorie tatsächlich Kein Hauch von Wahrheit, None of This is True von Lisa Jewell. Ich habe dieses Buch geliebt und habe es auch schon fleißig online auf TikTok und Instagram, aber auch offline weiterempfohlen und tatsächlich ausnahmslos begeistertes Feedback erhalten, weshalb ich das jetzt auch verschenken würde zu Weihnachten. Ganz kurz, worum geht's? Es geht um zwei Frauen, die darüber ins Gespräch kommen, am gleichen Tag Geburtstag zu haben und die dann einen Podcast zusammen aufnehmen. Ihre Leben verflechten sich immer mehr miteinander und bald weiß man nicht mehr, was wahr ist und was gelogen. Lisa Jewell ist für mich eine Thriller-Meisterin, ich muss das echt so sagen. Ich finde, ihre Plot-Twists sind erste Sahne und sie geht auch mit ihren Figuren dahin, wo es weh tut. Also es ist auch nicht ganz was für Zartbeseitete. Es ist definitiv kein Popcorn-Thriller, den man mal so nebenbei wegliest. Wie jetzt vielleicht zum Beispiel Love, Mom. Klar, da gibt es auch dramatische Sachen, aber das ist nochmal irgendwie ein ganz anderes Level. Und sie lässt gern einiges offen am Ende. Das muss ich sagen, weil früher war ich so eine Leserin vor einigen Jahren noch und auch tatsächlich bei Filmen und so. Ich mochte das gar nicht, wenn es ein offenes Ende gab. Ich mochte das überhaupt nicht. Ich habe das gehasst regelrecht. Jetzt habe ich mich ein bisschen in die andere Richtung entwickelt und ich mag das total gerne. Ich liebe jetzt offene Enden. Ich mag das, wenn man Interpretationsspielraum hat, wenn die eine Leserin das so und der andere Leser das so irgendwie sieht. Und wer das auch mag, also das alles, was ich hier gerade gesagt habe, und wer aber trotzdem einen Thriller will, den man auch wieder mal innerhalb eines Tages wegsuchten kann, der sollte dieses Buch lesen oder eben auch verschenken. Welches Buch war denn euer Jahreshighlight? Und welches verschenkt ihr zu Weihnachten oder bekommt ihr vielleicht auch? Schreibt uns gern eine Mail an hallo@krimi-duett.de. Wir freuen uns, das im Januar auch nochmal aufzunehmen. Ja, und apropos Jahresrückblick. Wir haben noch ein paar interessante Infos für euch, die uns nicht nur ein freudiges Lächeln, sondern auch ein leichtes Schmunzeln entlockt haben. Solltet ihr uns auf Spotify hören oder solltet ihr allgemein Spotify nutzen, kennt ihr sicher dieses Rap-Format. Anfang Dezember erfährt man, was seine 5 meistgehörten Künstler, Alben, Songs oder auch Podcasts waren. Und ich weiß, das gibt's auch auf anderen Kanälen. Das gibt's auch bei Apple Music, bei Deezer und so weiter. Aber auf Spotify gibt's das tatsächlich auch für Creator, so wie wir das jetzt eben mit dem Krimi-Duett sind. Und da haben wir auch ein paar Facts erhalten, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Für 668 Hörer und Hörerinnen gehören wir zu ihren Top 5 Podcasts, die sie 2025 gehört haben. Für 281 Menschen sind wir sogar die Nummer 1. Also ich habe mich da so drüber gefreut. Was hast du dazu, Christian?
Ich finde das auch großartig und ich habe mich diebisch gefreut, weil uns gibt es ja erst seit März, solange mir das auch schon vorkommt innerlich. Wir haben keine großen Zeppeline, die durch die Luft fliegen, Werbezettel runterwerfen. Auch wenn ich fleißig Postkarten in jedes verkaufte Buch reinlege, das ist ja schon alles noch im gesunden Entstehen und umso mehr freut es mich.
Und jetzt aber gibt es auch noch ein paar witzige Fakten. Und zwar haben wir tatsächlich auch erfahren, was ihr sonst so hört, unsere durchschnittlichen Spotify-Hörer. An Podcasts ist das zum Beispiel Eat, Read, Sleep, ja, der NDR-Bücher-Podcast. Das ist jetzt nicht weiter verwunderlich, aber ihr mögt anscheinend auch den True-Crime-Podcast Mord auf Ex und witzigerweise auch Cowlitz Hills mit Bill und Tom Cowlitz. Musik hört ihr gern von Lady Gaga, DJ Snake und Taylor Swift und Roland Kaiser. Die Top-Hörbücher der Spotify-Krimi-Duett-Hörerschaft waren Für Polina von Takis Bürger, One Perfect Couple von Ruth Ware, Welcome Home von Arno Strobel, Teddy von Emily Dunley und Silo von Hugh Howey. So, Jetzt müsst ihr uns aber unbedingt auch sagen, fühlt ihr euch da gut repräsentiert oder sagt ihr nein, schlagt ihr die Hände beim Kopf zusammen? Auf jeden Fall freut uns das alles sehr und zeigt einfach auch, dass ihr genauso viel Spaß am Krimi-Duett habt wie wir. Wir haben so tolle Bewertungen, wir haben so einen tollen Durchschnitt und ihr wisst, das ist so wichtig für den Algorithmus natürlich vor allem, aber auch für uns, ne? Für unsere Motivation. Das ist eine sehr schöne Wertschätzung und dafür auch nochmal ein herzliches, weihnachtliches Dankeschön. Kommen wir zu unserer Rubrik Zwei Stimmen, ein Buch. Einmal im Monat einigen wir uns auf einen Krimi, Thriller, Spannungsroman und besprechen ihn dann hier, ohne uns vorher abgesprochen zu haben, wie wir ja dieses Buch fanden. Dieses Mal ist es Ein widerliches kleines Gefühl von Regina Nössler. Christian, du kennst die Autorin und ihr Werk ja schon länger. Du hast auch hier im Podcast schon mal Die Putzhilfe empfohlen, woraufhin ich mir das auch geholt habe. Auch das liegt sehr weit oben auf meinem Sub. Du hast sie auch in der letzten Folge bei deinen liebsten deutschen Autorinnen wieder genannt. Wie würdest du denn sie bzw. ihr Werk kurz und knapp charakterisieren?
Also ich finde, möglichst kurz und knapp, Regina Nössler ist wirklich eine Meisterin, gewöhnliche Menschen in erstmal gewöhnlichen Situationen darzustellen. Das sind weder Superhelden, das sind auch keine Detektiven, keine Profis, sondern das sind Durchschnittsmenschen aus Durchschnittshäusern. Das ist so eigentlich in all ihren Romanen vorzufinden. Sie schreibt fast nur Standalones, also eigenständige Romane. Nur bei Katzbach hat sie einen Nachfolgeroman Kellerassel geschrieben, der Teile des Figurenpersonals wieder aufnimmt. Und auch hier bei Ein widerliches kleines Gefühl ist es so, es ist ein eigenständiger Roman und ich war sehr gespannt, hab ihn ziemlich zügig durchgelesen und ja, ich bin schwer begeistert, trotz vieler trister Momente in diesem Roman und keiner lustigen Geschichte und auch keiner gewöhnlichen Geschichte.
In ihrem neuen Thriller geht es ja um Jennifer, die nach 30 Jahren wieder bei ihrer alten Schulfreundin Evelyn auftaucht. Unsere Protagonistin ist dann auch die Evelyn und die fragt sich natürlich, warum ist sie da? Also warum ist die Jennifer da, ihre alte Schulfreundin, die sie irgendwie nicht mehr gesehen hat, seitdem sie beide 14, 15 waren? Wie hat sie überhaupt herausgefunden, wo sie wohnt und vor allem, was will sie? Was hat dir denn, Christian, an ihrem neuen Thriller gut gefallen?
Also ziemlich schnell merkst du ja, wenn du das Buch liest, dass es, wenn überhaupt, vier wichtige Personen sind, nicht mehr. Der ganze Rest ist positiv gemeint Beiwerk. Wie du schon erwähnt hast, Evelyn, ungefähr Mitte 40, dann diese ominöse Jennifer, die sogenannte Schulfreundin. Dann ist da ja noch Noah, das ist ein junger Nachhilfeschüler von Evelyn. Die gibt ihm Englisch Nachhilfe. Und dann kommt noch so aus der Provinz Alina, das ist die Nichte von Evelyn. Die will ja nach Berlin ziehen und hier Abenteuer erleben. Und das sind wieder Menschen, ich kann das nicht anders wiedergeben, wie du und ich. Und ziemlich schnell merkst du ja, wie Evelyn aus der Bahn geworfen wird durch diese Jennifer. Ne? Die steht vor ihrer Haustür. Jennifer ist ja nicht in Berlin. Die kommt hierher gereist. Dann ist sie wieder 4 Wochen später nochmal da. Das ist schon ziemlich spooky und das macht ja auch was mit Evelyn. Und diese Beschreibung, was das mit Evelyn macht, ohne überhaupt zu wissen, warum sie das so aus der Bahn kegelt, fand ich so brillant beschrieben. Und das hat mich wirklich den ganzen Roman durch mitgenommen. Im Hemmet sage ich inzwischen, grandioses Buch, aber es sollte dir relativ gut gehen, wenn du es liest. Also ich würde das Buch wirklich nicht in einer schwierigen psychischen Lage lesen wollen, weil es einfach Szenen beinhaltet, die sind gar nicht so spektakulär, dann wären sie vielleicht nicht so wirkungsvoll, sondern die sind ganz leise. Ich finde, da ist Regina Nössler eine Meisterin in dieser Schilderung von leisen Veränderungen, gerade hier bei Evelyn, ein ordnungsliebender Mensch, die ist ja aus so einer kleinen Krise rausgekommen. Dann findet sie sich damit ab. Ihr Job ist eigentlich ganz gut. Sie verdient ordentlich. Jetzt hat sie die große Wohnung für sich. Und dann beginnen ja so kleine Veränderungen, unter anderem durch Jennifer, die plötzlich vor ihr steht, so mit ihr. Und da habe ich mehrmals Gänsehaut bekommen beim Lesen, weil ich das so plastisch und so real fand.
Mir hat es auch gut gefallen, die Ausgangssituation an sich, ne? Also diese Prämisse, weil ich glaube, damit könnte sich auch jede Person einfach identifizieren, wenn plötzlich jemand vor deiner Haustür, ja, du triffst sie nicht mal zufällig in irgendeinem Café oder so, sondern vor deiner Haustür steht. Sie ist ja auch, Evelyn ist keine Berlinerin, sondern sie kommt irgendwo aus der Provinz, hunderte Kilometer entfernt. Und plötzlich steht da eben diese Person, die sie am liebsten, ne, und natürlich haben die eine gemeinsame Vergangenheit, die sie am liebsten vergessen würde und an die sie eben auch die Erinnerung die letzten 30 Jahre verdrängt hat. Und ich glaube, was das einfach mit einem macht, das hat sie schon sehr, sehr gut dargestellt. Und da kann man sich auch mit identifizieren, also kann sich, glaube ich, jeder bis zu einem gewissen Grad mit identifizieren. Und auch dieser, ja, das ist auch kein Spoiler, du hast es gerade auch schon angesprochen, dieser Verfall dann von Evelyn, ne? Und auch wie sie sich selber auch dann so ein bisschen was vormacht, ne? Da arbeitet ja die Autorin auch sehr viel mit Wiederholungen zum Beispiel. Das ist für manch einen ermüdend, jemand anderes, so wie du fandest zum Beispiel, großartig. Man sieht dann eben auch kleine Veränderungen, die dann eben doch Großes auslösen, beispielsweise im Alltag oder wie sie ihr Leben bewältigt oder dann eben auch nicht mehr bewältigt. Mir hat gefallen, wie authentisch sie Berlin beschreibt. Du lebst ja seit den 90ern in der Hauptstadt. Ich habe auch dort über 12 Jahre gewohnt und ich habe vieles wiedererkannt. Und das war schon sehr, sehr dran an der oftmals auch tristen Realität. Und dafür ist sie ja auch bekannt, ne, dass sie so, auch du sagtest es schon, das Alltägliche beobachtet, eben auch diese Milieustudien anstellt. Und daraus entwickelt sich manchmal aus diesen fast schon Banalitäten oder alltäglichen banalen Leben, wenn man es jetzt mal ganz hart sagen will, entwickelt sich ein erstaunliches Maß an Spannung, Gewalt, aber auch Paranoia. Zu den Figuren, du hast es gerade schon angesprochen, mir hat die Tatsache, dass es verschiedene Perspektiven und Zeitstränge gab, gut gefallen. Wer hier schon länger zuhört und meinen Geschmack auch mittlerweile ein bisschen kennt, der weiß, dass ich das sehr, sehr mag. Hier war lange Zeit nicht klar, wer erzählt was und wie hängen die ganzen Sachen zusammen. 1, 2 Erzählstimmen hätte ich persönlich nicht gebraucht. Also beispielsweise, ich denke an den Kollegen von Evelyn, der einmal kurz nur auch nochmal dann eine Erzählperspektive hat. Das habe ich persönlich nicht gebraucht. Und vor allem hätte ich Noah nicht gebraucht. Das ist der Jugendliche, der Nachhilfeschüler. Also Evelyn, unsere Protagonistin, fand ich authentisch geschrieben. Auch ihre Paranoia, ihren Abstieg. Aber er fiel für mich da ziemlich ab. Also ich fand seine Storyline relativ gewollt. Und hat für mich auch gar nicht so viel zu der eigentlich sehr interessanten Haupthandlung beigetragen. Ich fand ihn auch teilweise nicht ganz so authentisch, weil ich kenne zum Beispiel keinen Gen Alpha, also der ist ja 13 oder 14, der noch unironisch die Worte Alter oder Kerl benutzt. Für mich hätte es den Noah gar nicht gebraucht. Ich wäre lieber wirklich ganz nah bei den Frauenfiguren geblieben, bei Evelyn, bei Jennifer, bei Alina und dann noch etwas tiefer eingestiegen, weil ich diese ganze Dynamik total gut fand. Wie fandst du denn die Figuren? Beziehungsweise gab es da irgendwas, also ich habe ja schon rausgehört, du bist sehr begeistert. Gab es irgendwas, was dich gestört hat? Oder sagst du, nee, alles super?
Also was du gerade gesagt hast zu den 3 Frauenfiguren im Verhältnis zur Gewichtung von Noah und auch zu deiner Bewertung, es ist mir unabhängig von dir wirklich ähnlich gegangen. Weil alle 3 fand ich in sich, ja, ich fand sie durchgehend nachvollziehbar. Sie haben sich auch im Roman entwickelt. Es ist ja auch einiges mit und um sie herum passiert. Bei Noah fand ich es so fast ein bisschen, hartes Wort, ein bisschen platt. Das war durchschaubar. Ja, kann ich gar nicht viel mehr zu sagen. Ich benutze andere Worte, aber ich glaube, da haben wir ungefähr einen ähnlichen Leseeindruck gehabt. Was ich auch, was manche vielleicht abschreckt, aber ich finde, dass kaum wirklich durchgehend sympathische Menschen und Figuren in diesem Roman sind. Ohne zu viel zu verraten, Alina, die junge Nichte von Evelyn, die macht ja schon für eine wichtige Nebenfigur auch ein bisschen eine Wandlung hier, während sie in Berlin ist, durch. Aber sonst sind da ja Menschen, die man jeden Tag in der Bahn trifft, mit denen man vielleicht in einem Haus wohnt, aber die nicht unbedingt sympathisch daherkommen. Aber das ist eben ein Punkt, wo ich wirklich sage, da schätze ich sehr an Regina Nössler, an all ihren Büchern, die ich bisher gelesen habe. Es sind wirklich einige, wie sie das hinbekommt, weil brauchen wir nicht lange drüber reden. Jeder Mensch hat zig Facetten. Ne, manches ist sympathisch, manches ist unsympathisch. Aber sie hat einfach ein Händchen dafür, das rauszuheben. Und weil du das mit Berlin nochmal erwähnt hast, ne, ich glaube, jeder kennt es aus jeder Stadt. Das könnte auch irgendwo auf dem Land passieren. Du triffst jemanden vielleicht sogar auch zufällig, den du gar nicht groß kennst, kommst über irgendwas, meinetwegen in einer Warteschlange, in ein Gespräch und du merkst, dieser Mensch will definitiv von dir mehr als du von ihm. Du wolltest kurz 30 Sekunden mit dem plaudern und der erzählt dir sein Leben, der fasst dich 2-mal während des Gesprächs am Ärmel an und da kommt ja so ein Gefühl von, hey, ich will das nicht, Beklommenheit. Und das taucht ja auch im Buch auf bei Regina Nössler und das finde ich eben brillant.
Ja. Das ist aber ein wichtiger Punkt, den du da bringst, dass mein Problem war auch, das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ich keine der Figuren mochte. Alina vielleicht noch am ehesten ein bisschen, auch wenn die natürlich sehr auch naiv ist. Da musste ich sogar mal schmunzeln, auch in diesem eigentlich sehr, sehr düsteren Buch, wenn Evelyn über Alina gesprochen hat. Das war dann auch ein bisschen witzig. An sich denkt man auch bei vielen Figuren, wie doof ist sie denn, ne? Wie reagiert der denn jetzt? Das ist dann auch manchmal frustrierend beim Lesen. Also man kann es bis zu einem gewissen Punkt immer noch verstehen, aber dann, ja, das hat mich dann auch schon ein bisschen gestört, dass ich wirklich gar keine Identifikationsfigur hatte und dass die Figuren auf der anderen Seite für mich aber auch nicht ihrer zum Beispiel Abartigkeit oder wie auch immer man das sagen will, interessant genug waren, dass ich wirklich mich darum gekümmert hätte, was passiert jetzt mit ihnen. Was ich aber wirklich respektiere, ist, dass auch sie dahin geht, wo es weh tut. Aber wie du auch richtig sagst, ich glaube, das ist kein Buch, was man vielleicht auch, wenn man einsam unter dem Weihnachtsbaum sitzt und eine Träne verdrückt, sich dann zur Hand nehmen sollte, weil das wird dich nicht aufmuntern, das Buch. Ich hatte wirklich die ganze Zeit beim Lesen auch ein widerliches kleines Gefühl. Und vielleicht ist das auch genau, oder vermutlich ist das sogar genau das, was die Autorin damit bezweckt. Aber ich glaube, wenn man das Buch liest und lesen möchte, dann muss man wissen, worauf man sich einlässt. Also wenn man so richtig schön mit so menschlichen Abgründen und Elend konfrontiert sein möchte, wer auch so diese abgründig alltägliche, ruhige Spannung schätzt und auch diesen Hauch Literatur, der ja definitiv da auch mit drin ist, dem wird das Buch bestimmt gefallen. Für mich war es nicht so wirklich etwas, war es eher deswegen auch kann man, muss man aber nicht. Aber wie ist denn deine Bewertung, Christian? Sag doch mal.
Also ich siedle es tatsächlich, hast du ja schon ein bisschen rausgehört, ganz hoch an. Mir ist natürlich auch klar, dass das, nur um mal eine Zahl zu nennen, vielleicht für 20% aller lesenden Menschen etwas ist, was ihnen wirklich gefallen wird. Aber das spricht ja überhaupt nicht gegen diesen Roman. Und ich siedle ihn ganz oben an. Also tatsächlich habe ich ja nicht so oft gehabt in der Rubrik ein Muss in jedem Krimi-Regal. Und zwar mit der Bemerkung, traut euch was, probiert sowas aus, ob das auch was für euch sein könnte. Ihr könnt ja immer noch entscheiden, wie es ist. Aber wie du schon merkst, es hat mir gefallen. Ich mag eben auch dieses, ja, dieses ein bisschen Gänsehaut, Düstere. Und wenn es dann noch bei gewöhnlichen Menschen ist, dann berührt mich das auch tatsächlich. Und das ist einfach mein Fazit.
Sehr schön. Und ich werde auf jeden Fall auch die Putzhilfe von der Autorin lesen. Also darauf bin ich auch sehr gespannt. Und apropos Leseeindruck, die Heidi hat uns geschrieben. Zu Regina Nösslers Buch möchte ich sagen, dass man mit diesem Buch zwei zum Preis von einem kauft. Beim ersten Lesen bin ich gerade rauschhaft durch etwa das erste Drittel gesogen worden, musste dann erstmal etwas länger und sehr tief durchatmen und konnte erst dann bis zum Ende weiterlesen. Um nach ein paar Tagen, weil ich so viele offene Fragen hatte, das Buch ein zweites Mal langsamer und intensiver zu lesen. Und ich bin fast sicher, dass ich dieses Buch in einigen Monaten noch einmal zur Hand nehmen werde und wieder neue Facetten, nicht nur der Hauptperson Evelyn, entdecken werde. Das ist doch toll. Das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, dass man da auch beim zweiten Lesen oder beim nochmal langsamen Zurückblättern immer wieder was Neues entdeckt. Und das dürfen wir natürlich hier auch immer nicht vergessen. Die Leseeindrücke sind individuell. Jeder Mensch ist individuell. Und deswegen, wie Christian auch vorhin schon sehr richtig sagte, probiert es einfach mal aus. Traut euch was, ne, auch mal aus der Lesekomfortzone rausgehen. Oder halt einfach auch mal Leseproben, die gibt's überall, gibt's digital oder in der Buchhandlung einfach mal ins Regal greifen und reinlesen. Ihr habt auch entschieden, was wir im Januar lesen werden. Welches Buch es geworden ist, verraten wir am Ende der Folge. Jetzt kommen wir erstmal zu unserer Rubrik der monatlichen Neuerscheinung. Für den Dezember sind rund 50 Bücher im Spannungsbereich angekündigt. Und das ist nochmal mehr als die Hälfte weniger als im November. Haben wir trotzdem drei gefunden, auf die wir uns freuen? Das haben wir uns gefragt vorher. Wir sprechen uns ja wie immer auch da nicht ab. Ich muss sagen, als ich dann so durchgeschaut habe, was sind denn so die Novitäten, war ich überrascht, weil da sind nochmal einige Knaller dabei. Zum Beispiel The Woman in Suit 11 von Ruth Ware, ne, die Fortsetzung von The Woman in Cabin 10, was gerade mit großem Trara auch verfilmt worden ist. Oder auch Der Freund von Freida McFadden. Das habe ich schon gelesen und würde sagen, es ist ihr bestes Buch seit Wenn sie wüsste. Das ist aber auch schon der dritte deutsche McFadden dieses Jahr. Ja, wir hatten im März hatten wir die Kollegin, im August hatten wir Der Lehrer. Und Christian, da müssen wir auf jeden Fall auch mal drüber reden, über dieses Phänomen Freida McFadden, was ja schon Fitzek-eske Züge hier annimmt. Aber nicht heute, weil wir keine Zeit haben. Aber vielleicht nächstes Jahr. Weil ich glaube, im März kommt schon wieder Die Ehefrau. Und was ja auch noch kommt, es gibt eine Neuauflage, habe ich gesehen, von Wenn sie wüsste, The Housemaid, weil ja im Januar der Kinofilm kommt. Das ist dann natürlich von großer Begeisterung bis zu vielleicht dann schon fast Übersättigung, auch nur ein schmaler Grat. Das ist aber auch wirklich nochmal eine Sache für vielleicht eine separate Folge. Ja, was sagst du denn zum Dezember und worauf freust du dich?
Also nochmal zu der Zahl, die du ja erwähnt hast. Ne? Manche Menschen sind ja verwundert, wieso Dezember ist doch der wichtigste Monat im Buchhandel. Wieso erscheinen da am wenigsten? Ne? Es gibt keinen einzigen Monat, der auch nur annähernd 2025 so wenig Bücher als Neuerscheinung gebracht hat, wie der Dezember. Die Verlage sagen einfach, die Bücher müssen schon 1-2 Monate in den Buchhandlungen und im Netz stehen. Dann können sie zu Dezember gekauft werden. Es macht überhaupt keinen Sinn, im Dezember jetzt 4 Highlights zu bringen. Die liest keine Buchhändlerin mehr, die liest kein Rezensent mehr. Die Buchhandlungen haben eigentlich schon Oktober, November, wissen sie, was sie wie präsentieren für den Dezember. Das nur als Erklärung. Ich habe auch für mich 3 durchaus leicht finden können, worauf ich mich wirklich freue. Und das wird höchstwahrscheinlich sogar eins meiner Feiertagsbücher, wenn ich endlich wieder Zeit habe, in Ruhe zu lesen. Und zwar vom britischen Autoren Mick Herron, der durch viele Verfilmungen gerade auf Apple TV, so habe ich gehört, in vielerlei Munde ist. Da kommt auf Deutsch der 8. Roman um die Slow Horses. Der heißt, wie im englischen Original, Bad Actors. Da freue ich mich diebisch drauf, weil das ist perfekte Unterhaltung, ohne was mit Weihnachten zu tun zu haben. Aber es ist eine Mischung aus Spannung, einem ganz eigenen britischen Humor und für mich einer der Entdeckungen der letzten 5-6 Jahre. Das ist einfach ein Highlight.
Ja, das erste, auf das ich mich auch sehr freue im Dezember, ist Sophie L. von Matthew Blake. Das erscheint am 30. Dezember als Paperback bei Fischer Scherz. Das E-Book ist schon draußen und da geht es um die Londoner Gedächtnisexpertin Olivia, deren Großmutter plötzlich behauptet, sie heiße eigentlich Sophie und habe in einem berühmten Hotel in Paris einen Mord begangen. Daran ist aber jetzt erst im hohen Alter quasi die Erinnerung zurückgekehrt und ihre Enkelin reist dann nach Paris. Doch wenig später wird Großmutter alias Sophie selbst ermordet. Und Olivia muss das Rätsel lösen, denn auch sie selbst hat einige traumatische Erinnerungen in sich, die sie bislang verdrängt hat. Ich finde, das klingt super und deshalb freue ich mich drauf. Wenn ihr das Cover seht oder auch den Titel hört des Buches, dann klingelt vielleicht etwas bei euch, weil das ist der Autor von Anna O. Und da war auch schon so ein Auge drauf, aber ein geschlossenes. Ich glaube, diesmal ist es offen. Anna O. habe ich tatsächlich nicht gelesen. Das war ja ein Riesenerfolg, wurde irgendwie in über 40 Länder verkauft. Es ist eine Netflix-Verfilmung in Arbeit, aber ich fand da den Plot nicht so spannend und den hier aber schon. Deswegen freue ich mich darauf. Christian, was ist denn deine zweite Neuerscheinung?
Und zwar wird Ende diesen Monats von Ed Lynn der Titel Geistermonat erscheinen und es ist damit der dann wohl 2. Roman aus Taiwan, den ich lesen kann. Zur Geschichte, ich kenne ja nur den Klappentext, weil es noch nicht vorliegt. Ein junger Mann erfährt in Taipeh, in der Hauptstadt von Taiwan, dass seine frühere Freundin getötet worden ist. Unter ganz ominösen Umständen, soll wohl Selbstmord begangen haben. Das lässt ihn nicht mehr los und er versucht mit seinen privaten Mitteln zu ermitteln. Und reizen tut mich daran tatsächlich das Setting, also Taiwan. Das finde ich einfach spannend. Du könntest vor Jahren mal was von einem Chang Ku-Ling erlesen. Aber ein bisschen anders geerdet. Ende Dezember soll es herauskommen. Freue ich mich wirklich drauf.
Meine zweite Neuerscheinung ist Wem du traust von Petra Johann. Das ist am 8. Dezember beim Aufbau Verlag erschienen und da geht es um Eva. Eva führt mit Ehemann Daniel und ihrem kleinen Sohn das perfekte Vorstadtleben oder Stadtrandleben. Ich glaube, sie wohnen am Stadtrand. Für ein bisschen Freiraum und Zeit zu zweit sorgt Babysitterin Sophia. Das ist die 15-jährige Tochter von Evas bester Freundin. Eines Abends bringt Daniel Sophia nach Hause, doch am nächsten Morgen ist die Teenagerin verschwunden. Der Ehemann beteuert natürlich seine Unschuld, doch als Sophias blutbefleckter Pullover gefunden wird, fragt Eva sich, wem kann sie wirklich noch glauben? Und mich hatte schon Der Steg von der Autorin ziemlich angeschaut. Das hatte ich schon das ein oder andere Mal in der Hand in der Buchhandlung. Da steht ja auch Kriminalroman drauf. Und wie ihr wisst, lese ich mehr Thriller als Kriminalromane. Aber hier habe ich wirklich mal Lust. Ich finde das auch so spannend, hinter die Fassade von so einer glücklichen Familie zu schauen. Es ist auch wohl nicht der klassische Ermittlerkrimi, so wie ich das lese, sondern da ist auch wieder so, sind wir wieder in unserer Grauzone zwischen Thriller, Krimi, Spannungsroman. Ja, und ich finde, das klingt sehr gut. Was ist denn deine letzte Wahl, Christian?
Und zwar Anfang Dezember ist von deutschen Autoren Michael Jensen erschienen Zurück unter Mördern. Das interessiert mich deswegen, weil ich den Autoren von 4 Romanen kenne, die in den 20er Jahren in Berlin gespielt haben. Da bin ich eigentlich gar nicht so ein Fan von, aber ich fand es ziemlich gut, wie er aufgenommen hat, die Brüder Sass. Das waren ja legendäre Geldschränker, die eine kleine Bande um sich geschart haben. Und das stand bei ihm auch im Vordergrund, die Geschichte dieser beiden Brüder und nicht die sogenannte goldene Berlin mit Coke, Champagner und goldenen Kutschen. Von daher habe ich die gerne gelesen. Hier befinden wir uns wohl in Hamburg der Nachkriegszeit und es geht um einen Juristen, der von einem Sohn einer jüdischen Familie eine merkwürdige Geschichte erzählt bekommt und die lässt ihn dann nicht mehr los. Und dieses Hamburg Nachkriegszeit finde ich ganz spannend, weil ich bin eigentlich satt mit diesen 20er Jahren Roman, da ist mir einfach zu viel auf dem Markt. Ich habe einiges von gelesen, gute wie auch welche, die mir nicht gefallen haben. Aber ich finde, die Nachkriegszeit in Deutschland ist weniger beleuchtet und oftmals auch interessant. Von daher freue ich mich darauf.
Das klingt auch sehr gut. Bei mir ist es The Final Act von Lisa Gray. Das erscheint am 23. Dezember bei HarperCollins. Es geht um Schauspielerin Madison James. Die war vor 20 Jahren eine große Nummer, doch dann wurde sie von Hollywood vergessen. Bis jetzt, denn ihre Handtasche wird in einem Park in L.A. gefunden und schnell ist klar, sie ist verschwunden. Die Detectives Sarah Delaney und Rob Moreno, ich finde ja auch die Namen schon so geil, Sarah, da sieht man mal wirklich, was Namen so ausmachen, oder? Also sowohl Madison James als Schauspielerin, als auch Sarah Delaney und Rob Moreno, wie ich das jetzt auch gerade gesagt habe, nein, aber das sind wirklich, wirklich coole Namen. Die Detectives nehmen sich jedenfalls des Falls an und finden sich bald auf Hollywoods Schattenseite wieder. Also auch im Dezember kann man noch das Bücherregal ordentlich auffüllen, wenn man das möchte. Viel Spaß beim Lesen. Wir hoffen, da war auch für euch heute einiges dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die neue Krimi-Duett-Folge im Januar. Und bis dahin lesen wir Manche Schuld vergeht nie von Ellie Griffith. Und vor dem Buchclub ist ja nach dem Buchclub. Also Christian, was sagst du denn? Was besprechen wir in zwei Stimmen ein Buch im Februar? Zwischen welchen Büchern darf die Hörerschaft wählen?
Also ich habe mir drei ausgesucht und zwar die Autorin Laura Dave erscheint mit Tiefe Schuld. Ich kann das ja nur anteasern. Es geht um eine junge Frau, die erfährt, dass ihr Vater an der anderen Seite der US-Küste verstorben ist. Ihr Halbbruder ist aber der Meinung, der Vater ist umgebracht worden. Beide reisen zusammen dorthin und versuchen, der Sache nachzugehen. Das ist rein Bauchgefühl bei mir, scheint eine Mischung aus Familiengeschichte, alten Geheimnissen zu sein. Aber irgendwas hat mich ja angepickt dabei. Und der zweite, wen wundert's, ho, 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 ist tatsächlich Matthew Blake mit Sophie L. Mir ist es genauso gegangen wie dir. Anna O. habe ich interessant gefunden vom Cover, aber der Plot hat mich nicht interessiert. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe auch persönlich sehr wenig drüber erfahren und gehört. Aber bei Sophie L. finde ich die Geschichte einfach interessant klingt und da habe ich sogar relative Erwartungen dran. Und mein dritter ist Josh Winning mit dem Romantitel Verbrenn das Negativ. Eine Story, die einfach nur hammer interessant klingt. Eine Mitarbeiterin einer Filmcrew hat vor Jahren an einem Horrorfilm mitgearbeitet. Im Laufe der Dreharbeiten sind mehrere Crewmitglieder unter mysteriösen Umständen verstorben. Das hat sie die ganze Zeit über beschäftigt, auch wohl ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und dann gibt es ein großes Remake von diesem Film. Sie ist wieder an den Dreharbeiten beteiligt und plötzlich scheint das alte Manko in Form von Todesfällen wieder loszugehen. Und das in Verbindung mit einem Dreharbeiten um einen Horrorfilm, und das ist nun wirklich nicht mein Genre, finde ich aber dermaßen toll klingt, dass das ja einer meiner drei Vorschläge ist.
Das dritte hätte es bei mir tatsächlich auch fast in die Top 3 Novitäten Dezember geschafft. Das finde ich klingt auch sehr, sehr spannend. Das zweite hat es ja witzigerweise geschafft. Und das erste klingt aber auch gut. Also ihr habt wieder mal die Qual der Wahl. Wir haben von euch auch wieder so tolle Zuschriften bekommen. Ich habe es schon Anfang der Folge gesagt, möchte aber hier nochmal zwei euch verlesen. Von Burkhard kam folgende Nachricht: Ein großartiger Podcast, den ich immer mit großem Gewinn höre. Weiter so. Und Steffi hat gemailt: Ich liebe euren Podcast und höre manche Folgen gleich mehrfach, weil es so angenehm ist, zuzuhören. Die beiden haben auch noch einige Buchautoren und Themenvorschläge gemacht, zum Beispiel Cozy Crime. Und das ist notiert. Es liegt ja ein volles, tolles Jahr vor uns, in dem wir auch noch viele Themen unterbringen und über ganz viele Sachen aus dem weiten Feld der Spannungsliteratur sprechen können. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank für den Input und auch für das Lob. Danke an alle, die uns schreiben, die unseren Podcast abonniert haben, kommentieren und wo immer es geht, auch mit 5 Sternen bewertet haben und uns auch fleißig weiterempfehlen. auch in Ihrem Freundeskreis, der Familie, im Bekanntenkreis oder natürlich online und offline. Ja, danke auch an meinen Mann, der sich dieses Jahr alles rund um die Podcast-Produktion beigebracht hat und in seiner Freizeit schneidet, uns unterstützt und damit aus unserem Krimi-Duett das inoffizielle Krimi-Trio macht. Und danke natürlich auch dir, lieber Christian, dass du so ein angenehmer Gesprächspartner bist, ein Quell unendlichen Krimi-Wissens, und danke, dass wir zusammen dieses ja sehr erfüllende Projekt umsetzen können. Wenn ihr Christian und seinem Team persönlich frohe Weihnachten wünschen möchtet, könnt ihr das im Hemmet in der Friesenstraße tun oder schaut doch mal auf der Website des Hemmet vorbei, da gibt es allerhand zu bestellen und auch zu entdecken, zum Beispiel sämtliche Bücher, die wir auch in den Krimi-Duett-Folgen erwähnen. Mir könnt ihr auch gern frohe Weihnachten wünschen, allerdings leider nicht persönlich, aber virtuell online auf Instagram und TikTok. Ich heiße dort Caroline Frei. Und im Januar werden wir neben der Buchbesprechung und unseren Neuerscheinungen auch einen Ausblick wagen ins erste Spannungshalbjahr 2026. Denn seit einigen Wochen sind alle Programme der Verlage draußen. Wir sehen jetzt, aha, was ist geplant fürs Frühjahr-Sommer-Programm. Und ja, wir werden auf jeden Fall schauen, welche vielversprechenden Thriller-Krimis und Spannungsromane wir da erwarten können. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes, ebenso die Buchtitel, die wir erwähnt haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und natürlich schöne Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr 2026.
Ich sage auch vielen Dank an alle, die uns zuhören, die uns schreiben. Dir danke ich auch für diese vielen tollen Folgen. Wie schon vorhin erwähnt, es macht einfach Spaß und so können wir gern nächstes Jahr und dann noch die kommenden 28 Jahre weitermachen. Ich wünsche einfach allen da draußen eine schöne Zeit, gute Bücher, eine friedliche Stimmung und möglichst wenig Stress.
Ganz liebe Grüße von uns und wir hören uns im neuen Jahr. Musik